Markus Evangelium Kapitel 7, die Verse 14 folgende. Und er rief das Volk wieder herbei und sagte zu ihnen: Höret mich alle und verstehet, nichts, was von außen in den Menschen kommt, kann ihn unrein machen. Sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach diesen Worten und sagten zu ihnen, seid ihr denn auch ohne Verständnis? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt an Speise, ihn nicht unrein machen kann, weil es nicht in sein Herz hineingelangt, sondern in den Bauch und dann in den Abort hinausgeht? Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er aber sagte zu ihnen: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, die da sind: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Unbesonnenheit. Alles dieses Böse kommt von innen heraus und das macht den Menschen unrein. Jesus setzt also im Grunde genommen seine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den umliegenden Leuten weiter fort und nimmt noch einmal die Reinheitsvorschriften, die es gegeben hat, Stichwort Händewaschen beim Essen, zum Anlass, um grundsätzlich mit den Leuten darüber nachzudenken. Und er sagt ihnen: Nichts, was in den Menschen an Speise hineingeht, also Essen oder ob es nun sauber ist oder unsauber ist, das macht diesen Menschen kultisch nicht unrein. Das verunreinigt ihn nicht vor Gott. Es ist vielleicht gesund, dass man sich vor dem Essen die Finger wäscht. Gut. Es ist vielleicht auch gesund, dass man bestimmte andere Dinge einhält und dass man darauf achtet. Das sind alles Dinge, die haben sicherlich einen Nutzwert. Aber sie sind nicht von entscheidender Bedeutung, ob ein Mensch vor Gott mit seinem Herzen in Ordnung ist oder nicht. Das, was wir essen, macht uns, so Jesus damals, für die Leute war das sehr wesentlich, nicht unrein. Und wir haben auch, als die Jünger ihn nochmal nachfragten, sag mal mit diesem Wort, wie meinst du das? Obwohl es ja für uns eigentlich relativ klar zu sein scheint, für sie war das sehr schwierig zu verstehen, weil es eben so viele praktische Vorschriften um die Reinheit gab. Und er sagte noch einmal: Nichts, was wir essen, kommt ins Herz, sondern es geht den ganz normalen biologischen Gang. Wir essen es, es wird verdaut und wir führen ab. Und davon sind wir Menschen in unserer Herzensgesinnung eigentlich nicht betroffen. Und dann findet sich dort eine sehr kleine Sequenz, so im Klammerngesetz, weil das nicht in allen griechischen überlieferten Texten so drinsteht. Die Regel ist, wenn man verschiedene griechische Texte hat von der Bibel, vom Neuen Testament, gibt es eine Auslegungsregel: Die älteste Schrift ist immer die grundlegende Norm, von der man dann ausgeht, das ist der eigentliche Text, den es gilt zu bearbeiten und den es gilt weiterzugeben. Weil es logisch ist, dass manchmal um des besseren Verständniswillens kleine Anmerkungen an den Seitenrand geschrieben worden sind von den Pastoren oder von den Bischöfen der Ortsgemeinden. Und wenn der Nächste den Brief abgeschrieben hat, rutschte dann die Anmerkung am Rand in den Haupttext. So, und dann hat man plötzlich zwei Texte. So erklärt sich das. Ist nichts Schlimmes, zeigt nur, dass auch damals schon Menschen versucht haben, möglichst gut und gewissenhaft mit der Bibel zu arbeiten, mit dem Wort Gottes, mit dem, was sie an Anregungen und an Text hatten, um dann auch der Gemeinde wichtige Informationen zu geben. Und diese kleine Sequenz, von der es hier geht, heißt es: Und damit erklärte er alle Speisen für rein. Das war wohl eine Streitfrage. Und wir wissen auch im Neuen Testament, wer sich ein bisschen auskennt, dass Paulus das noch einmal aufgreift unter dem Stichwort des sogenannten Götzenopferfleisches in den Briefen an die Gemeinden, wo es um die Frage geht: Dürfen wir Götzenopferfleisch essen? Nun wissen wir gar nicht mehr, wie das geht. Es war damals so, dass wenn man Fleisch oder wenn man an den Tempeln sozusagen Tiere opferte, nicht immer das ganze Tier sozusagen verbrannt wurde oder für das Opfer benutzt und ausgeweidet wurde, sondern dass manche Teile des Tieres gut waren, frisch geschlachtet waren und dann zurückgingen auf den Fleischmarkt in der Nähe des Tempels. Man konnte also klasse Fleischqualität kaufen beim Metzger, wie bei uns heute auch. Es sei denn, man kriegte mit, und das war damals eben so, dass einige Leute dann damit Mühe hatten, sagten, hör mal, das ist doch nun hier Keule vom Schaf, das Schaf ist doch Jupiter geweiht gewesen. Wenn ich jetzt dieses Fleisch esse, verehre ich damit Jupiter. Und Paulus hat damals schon gesagt, nein. Und kann man ja, das weiß man so als Lehrer, man kann ja oft sagen, 3 und 3 sind 6. Es gibt immer einige Kinder, die halten daran fest, es sind 7. Es gibt immer Leute, die damit weiterhin Probleme haben. Die sagen, ja, aber mir ist das nicht so ganz gewiss. Paulus hat gesagt, nein, ihr könnt das essen. Alles, was mit Danksagung genossen wird vor Gott und was aus der Hand Gottes empfangen wird, ist in Ordnung. Die junge Gemeinde hat damit Probleme gehabt, zu fragen, wo kommt sozusagen das Fleisch her und wie gehen wir damit um? Paulus hat das dann so geregelt, dass er sagte, ihr dürft es essen. Aber eine andere Qualität hätte es noch, wenn ihr jetzt mit Menschen zusammen seid, die damit richtig Probleme haben, wenn ihr jemanden zu Gast habt, der damit richtig Probleme hat, dann lass es doch sein. Dann versuch doch nicht recht zu haben beim Mittagessen. Dann nimm doch halt ein anderes Fleisch. Oder an dem Tag gibt's halt dann vegetarisch oder historisch vegan. Keine Ahnung. Das war so ein wenig der Hintergrund. Und als Markus das Evangelium aufzeichnete, hat offensichtlich er auch dieser, wie soll ich sagen, entweder er oder sein Sekretär, der später dann das Evangelium noch einmal abschrieb, an dieser Stelle gedacht, Mensch, wenn Jesus schon sagt, nichts, was in uns reingeht, ist unrein, dann heißt das doch, und den Kommentar hat er reingeschrieben, dann heißt das doch, alle Speise ist rein. Und diese Weise hat er dann sozusagen die Frage gleich mit beantwortet für die junge Kirche. Es ist alles rein. Und Jesus sagte dann daraufhin, weil er ihn dann wörtlich zitiert, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, nämlich das, was von innen aus dem Herzen des Menschen kommt. Jesus trennt also zwischen dem, was die Leiblichkeit angeht und dem, was unsere Gesinnung angeht, dem, was wir denken, dem, was uns wirklich vom Herzen her bestimmt. Was verunreinigt den Menschen also wirklich? Wir halten fest, das, was wir essen, offensichtlich nicht. Das, was sozusagen Verunreinigung bewirkt, er nimmt den Streit um die ungewaschenen Hände beim Essen zum Anlass, um das eigentliche Problem den Zuhörern vor Augen zu führen. Um deutlich zu machen, es geht nicht um Wasser, es geht nicht um Speisen, es geht nicht um Rituale. Das hat alles seine Bedeutung, es geht aber um etwas ganz anderes. Es geht nämlich darum, das eigentliche Problem ist das menschliche Herz, die Gesinnung, das, was unser Denken prägt. Das, was wir denken, hat ja auch eine Prägung bekommen. Das, was wir denken, ist ja geworden, ist uns ja in Sinnzusammenhängen vor Augen gestellt. Wir amüsieren uns gerade über unsere kleine Enkelin. Die Eltern fahren gerne Motorrad und gucken auch gerne Motorradrennen. Und der Papa hat ein Motorrad. Und wenn das Motorrad angeht, macht das Motorrad nicht nur pöt, 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 sondern das ist eine etwas größere Maschine. Die macht einen richtig guten Sound. Nun würde man natürlich vermuten, dass kleine Mädchen knapp ein Jahr bei so einem Lärm furchtbar schreien. Das Gegenteil ist der Fall, ja. Sie schrieben uns jetzt also immer, wenn es sozusagen irgendwie in der Nähe ein Motorrad klingt, dann guckt sie da, ne, das ist sie ganz positiv. Jetzt waren sie gestern mit ihr dann sozusagen im Tierpark und da sind sie dann durch ein Gehege gelaufen mit Kikeriki rufenden Hähnen. Und das war natürlich nun ein Sound, den mochte das Mädchen so gar nicht. Da fing sie an zu weinen. Als aber nach dem Spaziergang durch den Tierpark draußen ein Mann sozusagen seine Maschine anwarf und die dicke Maschine wieder sein Wumm, Wuff, war sie wach und guckte, wo ist das Motorrad. Das heißt, Kinder schon kriegen prägend mit, was schön ist, was ein guter Sound ist, weil Papa so klingt. Ja, das ist also schon gut gemacht. Also diese Art von Prägung gibt es auch in ethischer Hinsicht. Wir kriegen als Kinder beigebracht, was weiß ich, dass eben langsam essen gut ist. Später kann das sein, dass man denkt, meine Güte, hoffentlich wird er heute noch fertig. Es sind Dinge, die wir gelernt haben, auch im Umgang miteinander. Ich denke dabei zum Beispiel daran, dass Eltern manchen Kindern, die sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr feinfühlig sind, beibringen müssen fast, wehre dich in der Klasse, du musst dir nicht alles gefallen lassen. Also es gibt solche Impulse, Wertmaßstäbe, die haben eine Tradition in der Gesellschaft, in der wir leben. Und da werden Dinge vermittelt, die uns wertvoll sind und nach denen wir Dinge beurteilen und entscheiden. Das Problem, das Jesus also deutlich macht, ist, es geht um das Herz, um das, was das Herz geprägt hat. Und dann folglich geht es darum, was aus dieser Prägung an Verhaltensweise in die Gesellschaft hinein entsteht. Es geht um das Herz. Und in unserem Text heißt es dann, in Markus 7, die Verse 21 bis 23, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die Gedanken, die böse sind. Und dann listet er so ein paar Sachen auf, und das ist also ziemlich umfassend. Und wir denken, meine Güte, wie modern ist der Text? Das gab's damals schon. Ja, das gab's damals schon. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier. Die schon viel haben, gieren danach, noch mehr zu haben. Ja, wie kann ich meine Millionen schützen? Nicht, dass sie weniger werden, sondern mehr werden. Bosheit. Es gibt Menschen, die haben, wir denken immer, dass das ganz dramatisch immer alles ist, aber es gibt Menschen, die haben Spaß, anderen Menschen, es fängt vielleicht damit an, ein Schnippchen zu schlagen. Für sich selber. Es gibt Menschen, die haben wirklich Freude daran, wenn ein anderer sozusagen Ungeschick erleidet. Schadenfreude. Manches ist ja auch mal wirklich lustig. Da kann man, das ist so eine Situationskomik. Aber bei manchen merkt man auch, es gibt so Leute, die sind eigentlich wirklich böse. Das ist vielleicht im Betrieb, in der Arbeitsgruppe jemand, der permanent andere Leute angreift, permanent Leute schlecht macht, permanent lügt. Wir kennen das, ja, dass irgendwelche Sachreferentenarbeit oder Mitarbeiter wunderbare Arbeit leisten und nachher, wenn dann der Chef da ist oder der Chefchef da ist, wird plötzlich das, was ich gemacht habe, verkauft, als hätte es der faule Abteilungsleiter geschafft. Der hat gar nichts gemacht, ja. Und man muss still sein in der Situation, weil man ist ja dann auch abhängig. Bosheit. Hinterlist. Arglist, ja. Menschen, die wirklich hinter dem Rücken anderer Böses sinnen und Böses tun. Zügellosigkeit. Zügellosigkeit ist einfach so, keine Bremse kennen. Essen, Dinge tun, wo man merkt, es gibt keine Regel. Es ist einfach schlecht. Ja, man hat keine Bremse in sich, Dinge auch anständig zu genießen. Missgunst, Neid ist ein anderes Wort dafür. Dem anderen geht es etwas besser als mir und man neidet es ihm. Verleumdung, wie viel unterstellen wir anderen Menschen, wie sie sind? Auch in der Gemeinde gibt es das. Wir denken oft von den anderen schlecht. Wir unterstellen ihnen negative Gedanken. Wir unterstellen den anderen eine Haltung, vor denen wir glauben, uns selber schützen zu müssen. Wir fragen nicht danach, warum macht ihr das so, wieso seid ihr auf diese Lösung gekommen, sondern wir denken immer gleich schon fertigen Segment, so ist das, die sind, allein wenn man diese Unterscheidung hat, ist schon gefährlich, ja? Die und wir, der andere und ich, statt vielleicht komplementär zu denken, so, wir sind beide im Boot. Sag mir, was ich nicht weiß. Hilf mir zu verstehen, was dich geleitet hat, damit ich nachvollziehen kann, warum du auf diese Lösung gekommen bist. So denken wir nicht. Das ist uns zu mühselig. Es ist einfacher, dem anderen sozusagen vor Schienbein zu treten und ihm zu unterstellen, das machst du ja nur, weil. Und dann haben wir da so unsere Vorstellung. Überheblichkeit. Ich bin besser als der andere. Wir sind was Besonderes. Ja? Wir kennen diese kleinen Witzchen, die kann man durch alle konfessionellen Schattierungen hindurchführen. Ja, kommt jemand in den Himmel und Petrus hat wieder mal Dienst, wie immer. Und er führt dann den neuen Himmelsbewohner durch den Himmel und sagt ihm, pssst, hier müssen wir ganz leise vorbeigehen an dem Zaun. Dann schleichen sie vorbei und als sie vorbeigeschlichen sind, fragt dann der neue Himmelsgast, warum mussten wir so leise sein? Ah, sagt Petrus, da sind die Baptisten drin, die glauben, sie sind alleine im Himmel. So, das kann man natürlich nun durchgehen, ja. Den Witz kann man erzählen für eine Gemeinde, die aus der Pfingstbewegung kommt. Stimmt, ja. Wir können es erzählen für die Gemeinde von der Freien Evangelischen Gemeinde, die FEG, wenn man will. Die glauben auch. Stimmt, ja. Wir können das erzählen für die katholische. Also, wir können alle Konfessionen da nehmen. Weil jeder glaubt, wir sind besser als die anderen. Wir haben's original. Wir machen's richtig. Überheblichkeit. Oder Unvernunft, ja, dass wir manchmal einfach zu schnell sind in den Entscheidungen oder in dem, was wir reden. Jesus macht deutlich, alles das kommt von innen und macht den Menschen unrein, weil er daraus sozusagen handelt und dabei dann die Liebe, die Gott vor Augen hat, zum Mitmenschen hin verletzt. Das Eigentliche, was hier geschieht bei Diebstahl, Mord, Habgier, Ehebruch, Unzucht, Hinterlist, Überheblichkeit, es geht immer um Verletzung der Beziehung und Störung des Friedens zwischen den Menschen. Es kommt aus uns heraus, aus dem, was uns als Menschen im Miteinander ohne Gott geprägt hat. Und das zeigt Jesus zunächst einmal so auf und sagt, alles das Böse kommt von innen heraus und das macht sozusagen den Menschen vor Gott unrein. Bis hierhin kann man zunächst mal sagen, gut, jetzt hat Jesus das völlig klargestellt und deutlich gemacht, Leben ohne Gott, so sieht das aus, das führt zu dieser Haltung oder das ist dann das Herz der Menschen, die Gott nicht kennen. Mehr oder weniger gravierend ist es das, was sie sozusagen in die Gesellschaft, in ihre Umgebung hinein leben. Interessant ist, dass es nur bei Markus dieses eine Mal diese Reihe gibt, aber im Neuen Testament entdecken wir, gibt es diese Reihe auch an verschiedenen Stellen. Es finden sich andere Listen, ähnliche Listen, zum Beispiel beim 2. Timotheusbrief im Kapitel 3, Vers 1 folgende, wo es darum geht, dass Paulus aufzeigt, ich werde jetzt nicht alles lesen, weil das sonst zu lang wird, wo Paulus aufzeigt, was für eine Gesinnung Menschen haben in den letzten Tagen. Sie werden unverbindlich sein, sie sind unversöhnlich und so weiter und so fort. Also eine Liste im Kolosserbrief ebenfalls, Kapitel 3, 5 bis 9, da geht es um das Reden, ja, um Ausschweifung, um ungeistliches Reden, um Streit, um Hader, um Zorn. Also da sind sehr stark diese mündlichen Entgleisungen auch beschrieben. Epheser 4 hatten wir vor 3 Wochen, glaube ich, schon, wo es auch darum ging, fern von euch sei jedes Geschwätz, ja, jedes Böse, alles, was euch im Grunde untereinander auch verletzt. Warum beschreibe ich das? Das, was Jesus anspricht, ist etwas, was auch nachher im Neuen Testament durch Paulus nochmal ins Licht gerückt wird. Da, wo wir als Menschen in unserer Gesellschaft geprägt werden, auch wenn wir gute Elternhäuser gehabt haben, oft ist es so, dass wir gelernt haben, wie Mann oder wie Frau es in dieser Gesellschaft machen muss, damit man irgendwie durchkommt. Da wird geschummelt, da wird gelogen, da wird betrogen. Da versucht man sich selber rauszuputzen, als besser darzustellen. Da hat man böse Gedanken anderen gegenüber, da verheimlicht man Dinge, man ist arglistig und so weiter. Das sind Dinge, die haben oft großen Charakter, große Wirkung, manchmal aber auch bloß im Kleinen. Jesus macht deutlich, die Menge macht's nicht, sondern die Gesinnung als solche. das Herz ohne Gott, die Selbstsucht, die den eigenen Vorteil sucht. Was aber ist die Lösung? Ich habe einmal die Lösung gesucht im Neuen Testament, also bei der Frage, wie kriegen wir denn ein anderes Herz? Das ist jetzt der Gedankengang. Jesus macht deutlich, das, was den Menschen wirklich unrein macht, ist sein Herz. Ist das, was darin lebt. Ist das, was darin ohne Gott geschieht. Was aber macht, wie kriegen wir ein gutes Herz? Und können wir sagen, ja, in der Bibel steht, dass Gott uns ein neues Herz geben will. Richtig. Aber wie kommt das Herz von Gott in mich rein? Wie geschieht es, dass das neue gute Herz, dass die neuen guten Gedanken in mir Wurzel tragen? Im Jakobusbrief lesen wir, ich will uns das einfach mal kurz andeuten, da lesen wir folgende Verse ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige durch seinen geordneten Wandel seine Werke in sanftmütiger Weisheit. Da geht es also darum, dass wir die Weisheit haben, richtig und recht uns zu verhalten. Die Weisheit, die von oben kommt und die von oben stammt, ist zuerst keusch, friedliebend, milde, nachgiebig, voll Erbarmen, guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Einfach mal so als ein paar Gegenbegriffe zu dem, was eine Weisheit von oben macht. Im Galaterbrief zitiere ich jetzt nicht, finden wir es auch, die Früchte des Geistes Gottes sind Liebe, Geduld, ja, Barmherzigkeit, Selbstdisziplin. Wir haben also hier sozusagen den Hinweis, wir brauchen, wenn wir eine Lösung suchen, eine Lösung von Gott. Wie sieht die aus? Wie bekomme ich ein neues Herz? In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, sucht die Nähe Gottes. Also Gott verspricht, er will uns ein neues Herz geben. Das ist die Jahreslosung. Aber es bedeutet auch, wie bekomme ich es? Wie kriege ich es in mich hinein? Wenn Gott das neue Herz vorbereitet hat, wie geht es dann, dass es zu mir kommt? Sucht die Nähe Gottes, denn er wird euch nahe. Dann wird er euch nahe sein. Also, das Erste ist, ich muss mich in die Gegenwart Gottes begeben. Ich muss mich zu Gott halten und nach Gott fragen und mit Gott leben. Und dann wird er sich auch von seiner Seite nicht nur zu uns nahen, sondern sich mitteilen. Wascht die Hände, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt, da haben wir es wieder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Es geht also genau um diesen Prozess, in die Nähe, Gegenwart Gottes kommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sagen, es gibt eine Qualität, wo ich auch gucken muss, was gehört zu mir, was ist Schuld, was ist Sünde, an welcher Stelle bin ich neidisch, wo bin ich missgünstig, wo habe ich in meinem Herzen und in meinen Gedanken sehr böses Material, wo möchte ich Leute loswerden, wo wünsche ich ihnen Böses an die Hacken, ja, wo man manchmal so denkt, hatte ich wünscht ihm auch mal und dann hat man keinen guten Segensgedanken, sondern man wünscht ihm, ne, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht, dass es ihm besser geht als mir. Und das ist Schuld vor Gott. Da ist die Bibel sehr deutlich. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, ihr gebraucht also hier das Bild von der Waschung, lasst es weg und reinigt eure Herzen. Schaut euch an, was ihr im Inneren habt und das muss sauber werden. Wie wird das sauber? Jakobus 1, Vers 5, auch im Jakobusbrief eben, Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der bittet, keine Vorhaltung. Ich brauche also Einsicht, das ist das eine. Ich muss also gucken und zu Gott kommen und sagen, Herr, hilf mir, ein neues Herz zu bekommen. Ich brauche ein neues Herz. Ich will ein neues Herz. Weil wir auch als Christen davor nicht gefeit sind. Wir können als Christen unterwegs sein, die Art und Weise, wie wir oft miteinander reden, wie wir oft übereinander reden, wie wir uns verhalten, wie wir auch in den Zeiten, wo wir nicht beobachtet sind, uns verhalten und gebärden, das ist mitunter nicht so, dass man sagen kann, da bin ich ein Zeugnis für unseren Herrn. Wir brauchen also Weisheit von Gott. Wir bitten Gott darum, dass er uns Weisheit gibt. Und jetzt will ich mit uns einfach kurz und knackig, einfach mal staccato-technisch, also wirklich sehr deutlich durchgehen im Prozess. Wie kriegt man diesen Prozess auf die Kette? Wie wird sozusagen aus diesen beiden Worten, sucht die Nähe Gottes, schuldlos werden, Hände waschen, Gott um Weisheit bitten, das ist alles so, ist alles richtig, ja? Es ist alles so fromm, ich weiß. Ich könnte jetzt Amen sagen und alle würden, ach, war vielleicht erbaut nach Hause gehen. Er hat das Richtige gesagt, ja? Und meine Frau am Mittagstisch sagt mir dann wieder, du hast mir nicht erzählt, was ich machen muss. Okay. Nun kenne ich ja meine Frau, deswegen habe ich mir vorher jetzt Gedanken gemacht, damit das Mittagessen im Frieden geschieht. Also, wie bekomme ich ein neues Herz? Erstens, nimm dir etwas Zeit und beginne ein ehrliches Gespräch mit Gott. Ich gehe jetzt mal richtig knackig durch. Ich habe keine Tageszeiten geschrieben. Also ich lebe nicht in dem Wahn morgens zwischen 5 und 6.30 Uhr. Ja? Sondern nimm dir etwas Zeit und beginne ein ehrliches Gespräch mit Gott. Wo, ist egal. Du kannst Pause machen im Joggen und dann das Gespräch beginnen. Die Pause wird vielleicht länger als sonst, aber wäre eine Möglichkeit. Du kannst es mit einer Kaffeetasse machen, mit Gott. Egal, nimm dir etwas Zeit, beginne, das ist wichtig, ein ehrliches Gespräch mit Gott. Ich denke, dass Gott in der Regel sagt, schön, dass du da bist. Worum geht's? Was hast du auf dem Herzen? Zweiter Gedanke. Beschreibe ihm konkret, wie es dir geht. Da kann man sagen, das weiß doch der Herr schon. Der weiß das sowieso. Du brauchst ihm nicht sagen, Herr, du weißt, das ist bei mir so und du weißt. Diese ganzen Du-weißt-Gebete können wir knicken. Die brauchen wir nicht sagen. Gott weiß das. Also brauchst du ihm nicht nochmal sagen. Der ist ja nicht senil. Beschreibe ihm konkret, wie es dir geht. Warum? Weil es dir gut tut, dich selber sagen zu hören, was dein Problem ist. Das ist wie wenn du zum Zahnarzt gehst. Herr Doktor, mir geht's nicht gut. Ja, wo tut's denn weh? Oh. Ja, wo denn? Oh. Wir müssen schon sagen, hier hinten links. Dann drückt er da drauf, tut meistens nochmal weh, aber dann weiß ich, da ist das Problem. Beschreibe Gott konkret, wie es dir geht. Nenne ihm dein Problem. Nenne es ihm. So gut du kannst. Grenze es ein. Drittens, sage ihm ausdrücklich, dass du neu beginnen und umkehren willst. Wir sagen oft, ich wünsche mir das, ja? Herr, hilf mir umzukehren. Und ganz ehrlich, Gott guckt dich liebevoll an und fragt, ja, willst du jetzt umkehren oder willst du jetzt nicht umkehren? Es ist gerade so, wie wenn wir beim Autofahren sagen, ich glaube, ich muss links abbiegen. Ja, wenn ich links abbiegen will, dann muss ich den Blinker setzen und mich so einordnen, dass ich links rumkomme. Ja, und ich sage, oh, ich glaube, ich will links abbiegen. Halt's Lenkrad fest und fahr geradeaus. Nein, ich muss dann, sag ihm, dass du neu beginnen willst. Herr, ich will neu beginnen. Ich will umkehren. Und ich rede mit dir genau deswegen. Ich merke, ich sitze fest, ich brauche ein neues Herz. Mein Herz ist so eingespurt in das, was nicht in Ordnung ist. Ich will umkehren. Du wünschst dir das nicht, sag es ihm im Präsens. Ich würde, täte gern, nein, ich will heute umkehren. Ich will umkehren. Ganz konkret. Viertens, benenne deine Schuld und Sünde eindeutig und klar. Nicht irgendwie und so. Herr, du kennst mein Problem. Da spielt Gott, humorvoll gesagt, nicht so wirklich mit. Weil dann, Gott hat auch, wenn wir so wollen, die Feuerzangenbowle gelesen. Da stellen wir uns ganz dumm. Was ist denn dein Problem, Mignon? Ja, du weißt, ich habe Probleme. Welches denn? Ha, ja, Herr. Ja, was denn nun? Gott fragt uns konkret, er will es hören. Benenne deine Schuld und Sünde eindeutig. Vielleicht ist uns das peinlich, genau. Das ist der erste Schritt, etwas zu lassen und eine Veränderung einzuleiten. Wenn wir merken, so möchte ich nicht sein. Das fällt mir jetzt nicht leicht zu sagen, dass ich so ticke. Benenne deine Schuld und Sünde eindeutig und klar. Fünftens, bitte ihn um Vergebung. Ich habe das mal jetzt in Geld dazu gesetzt, eine schöne, freundliche, helle Farbe. In Gegenwart eines Zeugen, Stichwort Beichtgespräch oder seelsorgerliches Klärungsgespräch, wie wir das nennen wollen, ist mir ehrlich gesagt Humpe, aber es geht darum, dass wir diese Bitte, da wo wir einmal so einen Schnitt nochmal setzen wollen in unserem Leben, dass es gut ist, das vor einem Zeugen zu tun. Einen dabei zu haben. Auch deswegen, weil es dann darum geht, sechstens, den Zuspruch der Vergebung zu erfahren. Dieses Wort aus dem Mund eines anderen zu hören, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, vergebe ich dir deine bekannten Sünden. Und ich sage dich los von aller Schuld. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, wird ihr im Himmel gelöst sein. Das steckt dahinter. Deswegen ist es gut, das nochmal so zu hören. Man kann das auch lateinisch machen, wenn man das möchte. Aber sollte man auf jeden Fall sicherstellen, dass der andere das auch versteht. In Deutsch ist immer gut, das versteht dann jeder. Ich soll das sagen, das ist wichtig, das mal zu hören. Das macht einen enormen Unterschied, ob ich das in meinem Herzen sage. Ich habe das dem Herrn Jesus schon selber gesagt. Ja, das stimmt. Aber oft steht es innerlich eben wieder auf und man ist dann irgendwann nicht sicher, ob das, was man bekannt hat, vergeben ist. Deswegen ist es gut, es mit einem anderen zu sagen und mit einem anderen zu tun. Bitte Gott um, siebtens, bitte Gott um ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Sag es ihm, ich will anders denken. Ich will lernen, anders zu urteilen. Ich will eine neue, eine andere Gesinnung in mein Herz bekommen. Wie geht das? Also ich hätte jetzt nochmal einrücken können und nochmal, ne, Spiegelstrich und Punkt, tralala, das habe ich mir geschenkt. Ich bleib in der Reihenfolge. Achtens, lies die Bibel so regelmäßig, wie du kannst. Wann immer du kannst, lies die Bibel. Jeden Tag, wenn du es hinkriegst, super. Dreimal die Woche, klasse. Eine Viertelstunde, hervorragend. 2 Stunden mit Lexikon daneben, auch gut, kein Problem. Aber lies sie, lies die Bibel so regelmäßig, wie du kannst. Das Stichwort Soap, was da drunter steht, bezieht sich, das werdet ihr nachher nochmal sehen, auf eine Predigt, die ich schon mal früher gehalten habe, wo es darum geht, wie man Bibel liest. Das sind 4 Buchstaben aus dem Englischen, ergibt das Wort Seife. Die können das da ganz klasse machen, immer so, ich glaube, Akronym heißt das, ne? Immer so Buchstaben, so zack, 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 zack. Und dahinter gibt es dann so Worte. Soap heißt Scripture, Observe, Apply, Prayer. So viel wie Bibel lesen, beobachten, was drin steht, anwenden, was ich verstanden habe und beten. Kommt aber gleich nochmal in Deutsch. Also regelmäßig, so regelmäßig wie möglich. Dann 9. Handle nach dem Wort, das du verstanden hast. Mark Twain hat einmal gesagt, die Bibelstellen in der Bibel, die ich nicht verstanden habe, machen mir eigentlich nicht die Probleme. Die eigentlichen Probleme, die mir die Bibelworte in der Schrift machen, sind die Bibelworte, die ich verstanden habe. Du sollst nicht stehlen. Immer wenn ich im Kaufhaus bin, fällt mir das Wort ein. Ja, warum wohl? Weil es vielleicht so geschickt ist, ja. Es ist ja für manche Leute nur Spaß, ja. Es geht ja nur um irgendwie einen Wettbewerb. Nicht erwischt werden, das ist so Adrenalinkick. Ja, aber es ist Diebstahl. Also, es ist nicht zu entschuldigen, sondern, ja, du sollst es nicht tun. Handel nach dem Wort, das du verstanden hast. Komm den Leuten freundlich entgegen. Lass deine Freundlichkeit allen Menschen. Nicht deine Grummeligkeit, deine Freundlichkeit sollen alle Menschen erfahren. Bete so oft du kannst, in Deutsch oder in der Sprache, die Gott dir geschenkt hat, ist egal. Bete so oft du kannst. Manchmal hilft es dazu, dass man Bibelworte auswendig lernt oder Bibelworte sich im Computer ausdruckt und tippt oder tippt und dann ausdruckt und dann irgendwie zurechtschneidet, in die Hosentasche steckt oder irgendwo hinpinnt an den Spiegel oder im Auto, wo man Bibelworte lernt, die helfen einem, die kommen immer wieder. Man kann sie ständig innerlich beten und wiederholen. Wir sind bei der Frage, wie bekomme ich ein neues Herz? Und 11. Setze dich und deine Gaben für Gott ein. Werde aktiv als Mensch, als Teil der Gemeinde Jesu. Ich habe eine schöne Unterscheidung dieser Tage gelernt. Wir machen Kirche. Das ist das Angebot und das ist das, was Freikirchen auszeichnet. Nicht wir sind durch Mitgliedschaft irgendwie anonym ein Haufen, der sich Kirche nennt, sondern Freikirchen machen Kirche. Weil du da bist und dich einbringst, geschieht Kirche, geschieht Gemeinde Jesu. Deshalb ist das wichtig. Sei da, setz dich ein, Du bist wichtig. Petrus schreibt das so, du bist wie ein Baustein gebaut in einem Tempel, lass dich einbauen. So, wir haben also im Grunde genommen jetzt diesen kleinen Weg und die Frage damit beantwortet, wie bekomme ich ein neues Herz? Hier noch einmal Stichwort Seife, dieses Soap, das heißt auf übersetzt auf Deutsch Seife, deshalb das Stück Seife. Seife entfaltet nur seine reinigende Wirkung bei Anwendung. Ich erinnere mich als Kind, wenn ich zum Mittagessen kommen sollte, musste mir die Hände waschen, das habe ich immer umgangen, das fand ich immer ganz lustig. Ich habe dann Wasserhahn aufgemacht und laufen lassen. Meine Mutter, ich kam raus, sagte, du wäschst jetzt die Hände nochmal. Ich habe immer gesagt, woher weißt du, dass ich mir die Hände nicht gewaschen habe? Dann hat sie gesagt, ja, das war so ein gleichmäßiger Wasserstrahl, du kannst dir die Hände nicht gewaschen haben. Der Junge ist ja schlau, also stellt man sich an den Wasserhahn, nimmt einen Finger, den saubersten, und macht immer unregelmäßige Strahlbewegungen. Ja, das hat sie auch rausgekriegt. Also ich musste mir die Hände waschen. Seife entfaltet nur seine reinigende Wirkung, wenn ich sie anwende. Und auch in dem Wort Gottes ist das nicht anders. Ich brauche sozusagen, wenn ich das Bibelwort lese, da haben wir die Stichworte nochmal, das Bibelwort zu lesen, dann hineinzuschauen, was fällt mir auf, was ist mir wichtig, was kann ich lernen, was ist merkenswert, ja? Oder wo wird Gott gelobt, warum wird er gelobt? Dass ich anwende und tue, was ich verstanden habe und dass ich bete. Für mich, für den Tag, für die Gemeinde, für Menschen in meiner Umgebung, für Leute, die krank sind. Wir Deutsche müssen alles geregelt haben. 15 Minuten, so oft wie möglich. Mögen manche sagen, was, nur 15 Minuten? Und viele werden sagen, ich bin froh, wenn ich die 15 Minuten schaffe. So oft wie möglich heißt, wann immer du kannst. Wenn du sagst, ich habe eine Viertelstunde Pause in der Arbeit, mach's. Oder wenn du sagst, ich habe heute Morgen, bin ich so früh los, da war keine Zeit und du stehst mit dem Auto eine halbe Stunde auf dem Parkplatz, trinkst einen Kaffee, mach's da. Aber mach's. Gott lädt dich ein dazu. Wir haben also die Frage heute Morgen sozusagen weiter behandelt und weiter aufgefächert, wenn Jesus sagt, dass es darum geht, sein Herz zu erneuern oder darauf zu achten, dass mein Herz nicht unrein ist und nicht Quelle für Unreines ist, dass wir ein sauberes Herz haben, ein Herz, das wirklich bei Gott ist und nach Gott fragt. Ich bin diesen Weg mit euch jetzt mal so präzise gegangen, damit ihr nicht sagen könnt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass wir da einsteigen in diesen Prozess, wo Gott neu nach unseren Herzen sucht und greift, wo wir vielleicht heimlich und unheimlich einfach hineingelebt sind in eine Haltung vor Gott, wo wir sagen würden, es wäre gut und notwendig und richtig, wenn ich mir mal die Zeit nehme, dass wir zwei nochmal miteinander so reden. Ich muss mir mal Zeit nehmen, Herr, dass wir da ins Gespräch kommen über mein Herz. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich brauche da ein paar Takte, ich muss das wirklich klar ziehen. Sei so mutig, such dir jemanden, mit dem du dann dieses Gebet und diese Beichte, das Aufräumen, diese Neuorientierung für dein Herz tun kannst. Gott wird es segnen und Gott will und wird dir dafür Gelingen geben. Amen.